Restruct Law, der Restrukturierungspodcast.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Restruct Law, dem Restrukturierungspodcast. Mein Name ist Christian Heinze.
Und ich bin Heiko Schäfer. Hallo. Aus ganz unterschiedlichen Gründen blieb die große Restrukturierungswelle im Jahr 2021 aus. Insbesondere die Annahme, dass über das neu geschaffene Sanierungstool Staruk eine Vielzahl von Restrukturierungen erfolgen, hat sich bislang nicht bewahrheitet. Dennoch war das Staruk ein Schwerpunktthema in der Restrukturierungsszene und hat fachlich große Aufmerksamkeit erfahren. In das Scheinwerferlicht nicht nur der Fachöffentlichkeit ist hierbei zuletzt ein, man kann es wohl sagen, Leuchtturmverfahren getreten, das eines namhaften größeren deutschen Hemdenherstellers. Die Rede ist von Eterna und der ersten bekannt gewordenen Sanierung einer kapitalmarktfinanzierten Gesellschaft mit den Instrumenten des Staruk. Das zuständige Restrukturierungsgericht hat für das Restrukturierungsverfahren den Münchner Rechtsanwalt Dr. Matthias Hofmann als Restrukturierungsbeauftragten bestellt. Mit ihm wollen wir heute über den Fall, insbesondere dessen Herausforderungen, sprechen und dabei vor allem auch wissen, ob die Restrukturierung von Eterna tatsächlich früh, schnell und geräuschlos vonstatten ging. Matthias, herzlich willkommen hier bei uns bei Restruct Law.
Vielen Dank für die Einladung. Hallo Heiko, hallo Christian.
Hallo Matthias, grüß dich. Servus. Du hast in Regensburg Jura studiert und dort auch zum Thema die Eigenverwaltung in der Insolvenz promoviert. Seit 2009 bist du namensgebender Partner der Kanzlei Pohlmann-Hofmann, eine auf Insolvenzverwaltung, Eigenverwaltung und Restrukturierung spezialisierte Anwaltssozietät. Ihr habt euch unter anderem bei Kriminalinsolvenzen einen hervorragenden Ruf als akribische und versierte Insolvenzverwalter in München und auch darüber hinaus erarbeitet. Zwischenzeitlich begleitet ihr auch beratend Restrukturierungs- und Sanierungsfälle. Seit dem Jahr 2015 bist du Prüfer für die zweite juristische Staatsprüfung. Seit diesem Jahr wurdest du zum Vorsitzenden des Fachausschusses für Insolvenzrecht der Rechtsanwaltskammer für den Oberlandesgerichtsbezirk München gewählt. Nachträglich gratulieren wir dir noch ganz herzlich zur Wahl in den Vorstand der TME Deutschland vor wenigen Wochen. Du bist ausgewiesener Fachautor und Referent im Insolvenzrecht, insbesondere zu Fragen der Eigenverwaltung und des Insolvenzplans. Darüber hinaus bist du auch Lehrbeauftragter des Masterstudiengangs Unternehmensrestrukturierung und Insolvenzrecht der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen. Wie für jeden unserer Gäste haben wir auch für dich unsere vier berühmten Fragen vorbereitet.
Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie in der Restrukturierung?
Seit inzwischen 16 Jahren, seit dem Jahr 2005, seit meinem Berufseinstieg, bin ich ausschließlich im Insolvenzrecht und der Restrukturierung zu Hause.
Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit?
Das Spannende in unserem Bereich ist in meinen Augen diese Mischung aus einerseits Recht mit verschiedensten Rechtsgebieten, der unternehmerischen Seite mit betriebswirtschaftlichen Fragen und auch der Notwendigkeit, mal mit Zahlen arbeiten zu müssen und dann in jedem Fall wieder mit neuen Menschen zu tun zu haben. Und daraus wird dann etwas sehr Dynamisches, was in den allermeisten Fällen viel Spaß macht.
Auf welchen Erfolg sind Sie besonders stolz?
Besonders stolz bin ich, wenn ich jetzt auf die letzten Jahre zurückblicke, auf die Fälle, in denen ich gerade in Eigenverwaltungsfällen als Sachwalter noch Input geben konnte und so auch durch die Kommunikation dazu beitragen konnte, dass ein Fall am Ende einvernehmlich und konstruktiv gelöst wurde und ein Insolvenzplan umgesetzt werden konnte, obwohl der vielleicht an der einen oder anderen Stelle davor Hürden zu bewältigen hatte.
Welche Entscheidung würden Sie heute anders treffen?
Berufliche Entscheidung, wenn ich jetzt insgesamt auf meinen Berufsweg zurückschaue, auch einschließlich Studium, was ich anders machen würde, ist, ich wäre sicherlich im Studium oder wenigstens im Referendariat ins Ausland gegangen, weil die Möglichkeit, das später zu machen, wenn man mal irgendwo mitten im Beruf steht, halt nicht mehr gegeben ist. Das ist vielleicht das Einzige, was ich, sagen wir mal, in Anführungszeichen bereue.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vorweg heute möchten wir zunächst einmal darauf hinweisen, dass alles, was wir hier besprechen, aus öffentlichen Quellen bekannt ist. aber von uns nochmal zusammengetragen werden soll heute. Die Gesellschaft, über die wir heute sprechen, ist ad hoc pflichtig, sodass entsprechende Informationen entgegen der Regelungen, die ja im Staruk vorgesehen sind, öffentlich bekannt sind. Wir reden heute über Eterna, das heißt 150 Jahre Tradition, 2,7 Millionen Hemden und Blusen jedes Jahr werden dort verkauft an ca. 3600 Points of Sale in über 40 Ländern. Außerdem gibt es eine eigene Vertriebsschiene mit eigenen Läden und Onlinehandel, das heißt etwa nochmal 63 Retail-Stores und 14 Franchise-Stores. Die Eterna-Gruppe besteht aus einer Holding, die heute hier im Wesentlichen im Fokus stehen wird, mit zwei operativen Tochtergesellschaften. Sie hat bereits eine mehrjährige Restrukturierung hinter sich, die 2019 eigentlich auf die Zielgerade eingebogen ist und insoweit auch kein oder kaum operativer Restrukturierungsbedarf mehr bestand. In 2020 kam das Unvorhersehbare, nämlich Corona und damit verbunden ein Umsatzrückgang von über 25%. Damit verbunden natürlich auch, dass die Kostenanpassung nicht oder nicht so schnell erfolgen konnte, wie der Umsatz zurückgegangen ist. Und hinzu kam, dass staatliche Beihilfen für das Unternehmen nicht möglich waren. Es standen weitere geplante Investitionen an, also auch geplant schon bereits aus dem Restrukturierungsvorhaben. Die Investoren standen bereit, aber wollten halt eben in die Zukunft des Unternehmens investieren und nicht in die Vergangenheit. Und insoweit stellten sich dann also existenzielle Fragen. Die Finanzierung setzte sich zusammen aus nachrangigen Gesellschafterdarlehen, Schuldscheindarlehen auf Ebene der operativen Gesellschaften. Diese wiederum abgesichert mit den Anteilen an diesen Gesellschaften sowie eine Anleihe über 25 Millionen, die zur Rückzahlung in 2024 fällig war. Anleihegläubiger haben bereits durch Zins- und Laufzeitanpassungen in den vorangegangenen Jahren aktiv an der Restrukturierung mitgewirkt. Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit lag nicht vor. Wir sind gedanklich Ende Juni, Anfang Juli 2021. Diesen Jahres also, es haben zwei Versammlungen der Anleihegläubiger bereits stattgefunden. Ergebnis dieser Anleihegläubigerversammlungen war, dass in Anführungszeichen nur die Wahl eines gemeinsamen Vertreters zustande kam. Aber es war auch der Beginn eines großen Plans, nämlich eines Restrukturierungsplans.
Ja, Matthias, und dazu gleich die Frage zum Einstieg. Warum, vielleicht kurz und knapp mal umrissen, musste Eterna, genauer gesagt die Eterna Mode Holding GmbH, in dieser Situation restrukturiert werden, beziehungsweise was war das Ziel tatsächlich auch des Restrukturierungsverfahrens?
Ziel des Restrukturierungsverfahrens war, und das ist auch von Anfang an ja kommuniziert worden, auch in den Ad-Hoc-Mitteilungen, die Holding zu entschulden, einerseits durch Verzichte auch der darlehensgebenden Gesellschafter, vor allem aber auch durch einen teilweisen Verzicht der Anleihegläubiger, die eben auf letzten Endes waren es dann 87,5% ihrer Forderungen verzichten mussten. Am Anfang war noch ein Verzicht von 90% angedacht, sodass die eben auf ihre Anleihe nur eine Quote von 10% beziehungsweise am Ende waren es dann 12,5% erhalten sollten. Und das war letztlich, man hatte das schon im Vorfeld über das Schuldverschreibungsgesetz versucht und wie ihr richtig gesagt habt, ein gemeinsamer Vertreter konnte da gewählt werden in einer zweiten Anleihegläubigerversammlung. Da ist, wenn man sich ja ein bisschen im Schuldverschreibungsgesetz auskennt, für die Wahl eines gemeinsamen Vertreters braucht man in der zweiten Anleihegläubigerversammlung eben keine Quoren mehr für alle anderen Beschlüsse, insbesondere weitere inhaltliche Anpassungen oder gar Teilverzichte, braucht es aber Quoren, die hier auch in der zweiten Gläubigerversammlung nicht erreicht wurden. Und damit brauchte man eine andere Form der Restrukturierung. Und dafür ist das Staruk hier perfekt geeignet gewesen. Schon aus Sichtigen, wenn man die ersten Ad-Hoc-Mitteilungen gelesen hat, war klar, dass das hier absolut Sinn macht.
Genau, die erste Ad-Hoc-Mitteilung war, glaube ich, dann am 6.8., nämlich mit dem Start des Verfahrens zur Nutzung der Instrumente aus dem Stabilisierungs-Restrukturierungsrahmen, also aus dem Staruk. Begonnen hat es an diesem Tag mit der Anzeige beim Restrukturierungsgericht in München. Beigefügt war der bereits fertige Restrukturierungsplan für Eterna. Gleichwohl oder in diesem Antrag oder in der Anzeige besser gesagt, hat sich Eterna gegen die Einsetzung eines Restrukturierungsbeauftragten ausgesprochen. Gleichwohl bist du mit Beschluss vom 12.8. zum Restrukturierungsbeauftragten bestellt worden. Warum war das so?
Das Starock sieht ja verschiedene Möglichkeiten vor, in welchen Fällen eben ein Restrukturierungsbeauftragter bestellt werden kann oder bestellt werden muss. Das Unternehmen ging in der Anzeige, das ist ja auch bekannt aus verschiedenen Veranstaltungen, Veröffentlichungen, stand auf dem Standpunkt, dass ein Restrukturierungsbeauftragter, der obligatorisch nach § 73 Absatz 1 Starock zu bestellen wäre, eben, dass dafür die Voraussetzungen nicht vorlagen oder besser, dass ein Fall da vorlag, dass man davon absehen könnte. Hintergrund insbesondere, dass eben die Anleihegläubiger, auch wenn dort sicherlich kleine, mittlere Unternehmen oder gar Verbraucher dabei waren, eben durch den gemeinsamen Vertreter schon hinreichend in ihrer Interessenwahrnehmung geschützt waren, sodass diese Fälle des obligatorischen Restrukturierungsbeauftragten, wo es ja insbesondere darum geht, Gläubigerschutz zu betreiben, möglicherweise, dass man davon hätte möglicherweise absehen können. So der Gedanke der Anzeige. Das Gericht hat mich dann letzten Endes auf einer ganz anderen Grundlage bestellt. Zunächst eben insbesondere auf Grundlage von § 73 Absatz 3 Starock.
Und hier muss man dann, wenn man sich jetzt die Herangehensweise des Restrukturierungsgerichts anschaut, sagen, dass über die Einfallstore, die ja sonst, du sagtest es bereits, 73 Absatz 1 Nummer 1 und 2 lagen hier nicht vor, aber über die weiteren von Amts wegen eröffneten Möglichkeiten nach Absatz 3 und aus 46 Absatz 3 zum Sachverständigen kennen wir es ja auch, dass also hier diese Befugnisse, mit von denen da Gebrauch gemacht werden kann von Amts wegen, dass man in Zukunft oft damit rechnen muss, dass hier, gerade wenn es darum geht, dass noch eine Vorprüfung stattfinden soll, eine Planbestätigung stattfinden soll, man regelmäßig mit der Bestellung eines Restrukturierungsbeauftragten zu rechnen hat, oder hat das Gericht ja vielleicht ein bisschen zu viel Respekt vor der eigenen Entscheidungskompetenz gehabt und hat dich sozusagen hier als weiteren Partner mit an Bord geholt, um einfach ein völlig neues Instrument auch wirklich sicher über die Ziellinie zu bringen?
Also ich glaube nicht, dass das Gericht jetzt zu viel Respekt vor den Fragestellungen, die sich im Fall gestellt haben, gehabt hätte, aber ich glaube gleichwohl, dass es die Regel werden wird, dass es auch in Fällen, in denen man drüber nachdenken kann, ob die Voraussetzungen vorlagen, irgendwie kann, hat das Gericht ja am Anfang offen gelassen von diesem Absehen nach 73 Absatz 1 im weiteren Verlauf. Ich weiß nicht, ob wir noch drauf kommen, ist ja tatsächlich, sind ja meine Kompetenzen erweitert worden und das Gericht hat mich auch auf Grundlage von 73 Absatz 1 Starock noch bestellt oder hat eben letztlich meine Befugnisse entsprechend erweitert in Abstimmung auch mit der Schuldnerin. Aber ich glaube tatsächlich, dass nicht, weil die Gerichte damit überfordert wären, aber wenn wir uns letztlich Insolvenzfälle ansehen, da ist ja auch die absolute Regel, dass das Gericht sich einen Sachverständigen holt in der Anfangsphase von Verfahren, in denen vielleicht nicht sofort Sicherungsmaßnahmen erforderlich sind oder in denen es eben im Verfahren jemanden gibt, der deutlich näher am Unternehmen auch dran ist, als das Gericht, das sozusagen aus der Amtsstube heraus überhaupt sein kann. Gerade in der Dynamik der Restrukturierung ist es meines Erachtens zwingend, dass man in dieser heißen Phase, und es soll ja am Ende auch schnell gehen, dass man da nahe am Fall dran ist und der Restrukturierungsbeauftragte, so wie es in unserem Fall war, war letztlich von Anfang an auch als Informationsbindeglied für das Gericht gedacht und konnte damit dazu beitragen, dass am Ende die Entscheidungen dann doch zügig getroffen werden konnten, weil das Gericht sonst von so einem Starock-Fall doch relativ weit weg ist.
Und wobei ja der Gesetzgeber, glaube ich, so ein bisschen andere Vorstellung hat. Er sieht ja eher so den Richter aus dem angloamerikanischen Raum, der sehr eng am Fall dran ist und dann also auch dort schnell und zügig die Entscheidung fällt, aus eigenem Wissen und aus eigenem Kenntnis, auch aus eigener Erfahrung heraus, die er nicht in der Regel nicht nur als Richter erworben hat. Aber gut, so ist sozusagen, nachdem du dann bestellt wurdest am 12. sind dann weitere 12, glaube ich, sehr arbeitsreiche Tage auf dich zugekommen, weil nämlich am 24.8. dann bereits die Ladung für die Versammlung der Planbetroffenen rausgegangen ist. Davor gab es so eine sehr intensive Diskussion, an der du auch intensiv beteiligt warst, auch in dieser Funktion, die du gerade besprochen hast, zwischen, ich sag mal, Mittler zwischen Gericht und dem Unternehmen hier. Wenn du uns da nochmal so ein bisschen sagen könntest, was da deine Rolle war und was eigentlich auch die, sag mal, so treibenden Überlegungen waren in der Zeit.
Ja, also die Diskussion in der Anfangsphase drehte sich vor allem um die Frage, wie soll der Plan abgestimmt werden? Soll das, wie ursprünglich beantragt, ein gerichtlicher Erörterungs- und Abstimmungstermin werden? Ich glaube, die Beratungspraxis wird künftig in vielen Fällen dieses gerichtliche Verfahren wählen, weil man da einfach deutlich mehr Verfahrenssicherheit auch hat. Und am Ende kann es auch schneller gehen, wenn im Erörterungs- und Abstimmungstermin am Ende vielleicht sogar der Bestätigungsbeschluss erlassen wird nach Anhörung der Planbetroffenen. Wir hatten nur ein Problem. Die Anleihegläubiger werden im Starock-Verfahren nach § 19 Schuldverschreibungsgesetz, das ist eine Norm fürs Insolvenzverfahren, die im Starock eben entsprechend gilt, nur vom gemeinsamen Vertreter vertreten. Das heißt, der war der Einzige, der die Rechte der Anleihegläubiger ausüben darf, insbesondere das Stimmrecht. Das ist einerseits positiv, andererseits aber mit Blick auf Transparenz für die Gläubiger natürlich auch schwierig. Und da gibt es schon in der Literatur zur Insolvenzordnung relativ breite Diskussion dazu, ob nicht die einzelnen Anleihegläubiger doch wenigstens ein Teilhaberecht in Form eines Anwesenheits- und Fragerechts haben dürften. Und jetzt niemand weiß genau, wie viele Personen eigentlich diese Anleihe aktuell oder zum damaligen Zeitpunkt gehalten haben. Niemand weiß, wie viele zu einem solchen Termin gekommen wären. Bei den früheren Anleihegläubigerversammlungen waren es immer relativ übersichtliche Zahlen an Gläubigen, die da gekommen sind. Aber richtig planen kann man das auch nicht. Und dann das Ganze noch dazu mitten in der Corona-Pandemie mit entsprechenden Abstandsregelungen und mit entsprechend beschränkten Kapazitäten in den Sitzungssälen des Restrukturierungsgerichts hätte das zu Unwägbarkeiten geführt, die niemand haben wollte.
Man kann ja schon einige Dinge über das Verfahren sehr ausführlich nachlesen. Ich sage mal Stichwort Indert-Report. Da ist mir aufgefallen, was ich auch eine sehr spannende Überlegung fand und auch nach wie vor finde, dass ihr ja darauf gekommen seid, dass sozusagen die Kenntnisfrist, also wann muss ich jemanden informieren über den Planinhalt, und die Ladungsfrist auseinanderfällt, gerade in diesen Fällen, weil ja das Starock auch mit der außergerichtlichen Versammlung ja darauf abzielt, möglichst schnell und zügig hier sozusagen zum Punkt zu kommen. Deswegen gibt es ja eine relativ kurze Einladungsfrist für die virtuellen Versammlungen mit 7 Tagen. Und ihr habt dann aber den Plan 14 Tage vorher zugestellt, damit es ausreichend Möglichkeit gibt, den zur Kenntnis zu nehmen. Und die Ladungsfrist für die Versammlung war dann nur 7 Tage. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, tatsächlich. Wobei das steht gar nicht wirklich im Gesetz so drin, sondern tatsächlich, da muss man tiefer einsteigen und auch in die Gesetzesbegründung und in die bislang vorliegenden Kommentare gehen. Das Gesetz liest sich so, als ob eben die Ladungsfrist schlichtweg sich auf 7 Tage verkürzt, wenn man auch eine virtuelle Teilnahme ermöglicht. Aber an anderer Stelle im Starock ist tatsächlich geregelt, dass den Beteiligten auch in den Fällen der Verkürzung auf 7 Tage mindestens 2 Wochen vor dem Termin nicht unbedingt der Plan, aber das Restrukturierungskonzept vorliegen muss, damit die schon mal wissen, worauf sie sich einstellen können. Und wir haben dann im Fall, das ist auch eng zwischen den Beratern und mir abgestimmt gewesen, wir haben es dann so gemacht, dass eben der ursprünglich per Gericht eingeleitete Plan, der ein deutliches Mehr gegenüber einem Restrukturierungskonzept ist, den Planbetroffenen schon zugeleitet wurde, sodass man diese 2-Wochen-Frist schon mal in Gang setzte und die finale Version des Plans, der dann in der Zwischenzeit noch in gewissen Bereichen überarbeitet wurde, da gab es ja allein schon mich noch nicht, als der erste Plan bei Gericht eingereicht wurde und die Angabe des Restrukturierungsbeauftragten ist schon mal ein Mindestinhalt des Plans irgendwie. Das heißt, da gab es noch paar Änderungen im Plan. Und die finale Version des Plans ist dann tatsächlich mit dieser Ladung vom 24.08. rausgegangen.
Wer hat die eigentlich rausgeschickt, die Ladung am Ende, praktisch?
Praktisch, die Ladung erfolgt durch die Schuldnerin, das haben natürlich die Berater gemacht.
Wobei es ja was jetzt die Anleihegläubiger anbelangt, dann über den gemeinsamen Vertreter geht, der dann dafür sorgen muss, dass es an die jeweiligen Inhaber kommt, vermute ich.
Genau, der hat eben die Information, also die Ladung muss ja da letztlich die Rechte tatsächlich nur der gemeinsame Vertreter ausübt, die muss beim gemeinsamen Vertreter eingehen, aber der hat die Information der Anleihegläubiger im Hintergrund übernommen und hat denen auch, jedenfalls denjenigen, die sich da angemeldet haben, die Zugangsdaten zugespielt.
Matthias, es kam dann ja nochmal ein bisschen anders auch, denn nach der Ladung zum 2. September trat dann mit Robus Capital ein weiterer Investor auf den Plan und bot eine Quotenerhöhung gegen eine Kapitalbeteiligung an. Die Frage ist, wohin rutscht den Beteiligten eigentlich in diesem Moment das Herz oder schlägt es vor Freude vielleicht noch höher? Wie war so die Situation, als diese Nachrichten auf den Plan traten?
Hey, die Dynamik, die kennen wir alle aus diesen Fällen und das ist ja, ist vorhin noch nicht so ganz detailliert zur Sprache gekommen. Wir haben ja sozusagen, es mussten ja zwei Restrukturierungsstränge gleichzeitig laufen. Einerseits die Restrukturierung der Holding, dort oben eben die entsprechenden Kapitalmaßnahmen und Bilanzmaßnahmen umzusetzen. Und andererseits parallel dazu die Verlängerung des Schuldscheindarlehens auf Ebene der operativen Gesellschaft. Und das beides musste Hand in Hand gehen. Und da war letztlich von Anfang an klar, dass das letztlich bis zum letzten Moment, das heißt bis zur rechtskräftigen Bestätigung des Restrukturierungsplans und zur Unterschrift unter die Schuldscheinrestrukturierung, dass da noch alle möglichen offenen Flanken bestehen könnten. Klar, als dann klar war, dass Robus tatsächlich einsteigen will, auch auf Eigenkapitalebene, gingen natürlich nochmal ein paar heiße Tage los, weil im Grunde natürlich die Dinge im Hintergrund sauber verhandelt werden mussten, unter Einbindung der bisherigen Hauptgesellschafter, unter Einbindung der zukünftigen weiteren Gesellschafter. Parallel dazu mussten wir darauf achten, dass nicht irgendwo grundlegende Änderungen des Restrukturierungsplans noch erforderlich würden, die man nicht in derselben planbetroffenen Versammlung hätte umsetzen können, weil da eben nur einzelne Änderungen möglich sind. Andernfalls muss man das gesamte Verfahren mit neuer Ladungsfrist und so weiter wieder neu lostreten. Das wollte ja keiner.
Vielleicht nochmal an der Stelle, bevor wir sozusagen jetzt auf die Verschiebung dann nochmal kommen. Also wir haben verstanden, wahrscheinlich ist das Herz eher etwas tiefer gerutscht, als dass man jetzt Hurra geschrien hat. Aber im Ergebnis ist es ja für die Gläubiger nur gut gewesen. Die Leitung der außergerichtlichen Planversammlung, das war ja schon ein wesentliches Thema, auch wer da tatsächlich dann sozusagen im Amt und Würden ist und diese leitet. Da habe ich gelesen und von dir auch auf anderen Veranstaltungen schon gehört, das wurde sehr intensiv diskutiert, macht es die Schuldnerin selber oder machst es du als Restrukturierungsbeauftragter? Und du hattest es vorhin schon so im Nebensatz angesprochen, da fehlt es natürlich noch so ein bisschen an den Kompetenzen, weil du ja in dem Moment nur in Anführungszeichen nach § 73 Absatz 3 bestellt warst und dann nicht zur planbetroffenen Versammlung ja die Leitung in Anspruch nehmen konntest. Und dann hat das Gericht ja nochmal nachgeschoben sozusagen. Offensichtlich gab es dann auch einen Antrag der Schuldnerin, dass du sozusagen dann auch nochmal auf Grundlagen 73 1 und 2, also Absatz 1 Nummer 1 und 2, dann nochmal bestellt wurdest und da sozusagen dann die Grundlage geschaffen wurde dafür, dass du dann auch die Versammlung leiten konntest. Ist das eher so ein Kunstgriff, sage ich mal, aus Praktikabilitätsgründen gewesen oder hat das Gericht da schon so ein bisschen auch was nachgeholt, was vielleicht auch die Antragsteller gar nicht in dem Moment gesehen haben, das Gericht jetzt auch noch nicht, weil sich dann das so in der Folgezeit auch erstmal entwickelt hat, auch in der Diskussion zwischen allen Beteiligten?
Also da hat sich vieles aus der Diskussion heraus tatsächlich ergeben. Vor allem ging es um ein Thema. In unserem Fall, wir hatten ja am Ende tatsächlich 100% Zustimmung in allen Gruppen und alle Gläubigergruppen haben das Konzept verstanden und mitgetragen. Die planbetroffenen Versammlung war auch sehr, sehr konstruktiv und kooperativ und da gab es überhaupt keinen Stress oder da musste man, da war die Versammlungsleitung nicht so, wie es im Worst Case auch sein könnte, wo man vielleicht im Worst Case sogar Leuten das Rederecht beschneiden muss, um überhaupt die Versammlung zu Ende zu bringen. Das war hier überhaupt nicht der Fall. Das heißt, das hätte auch das Unternehmen oder die Berater des Unternehmens, Dr. Bernsau, hätte das sicherlich gut leiten können auch. Unser Problem war ein juristisches. 76 Absatz 2 sagt, dass eben, wenn die Voraussetzungen des 73 Absatz 1 vorliegen, der Restrukturierungsbeauftragte die Versammlung zu leiten hat, der sagt nicht, wenn der Restrukturierungsbeauftragte nach 73 Absatz 1 bestellt ist, sondern wenn die Voraussetzungen der Norm vorliegen und es gibt einen Restrukturierungsbeauftragten, dann muss der die Versammlung leiten. Das heißt, es war im Grunde so ein bisschen wie bei Schrödingers Katze. Man bekommt die Entscheidung des Gerichts eigentlich erst, wenn es schon viel zu spät ist, im Zeitpunkt der Planbestätigung, wenn dann der Falsche die Versammlung geleitet hätte und das Gericht sagt, nein, ich habe mich zu dem Thema damals nicht geäußert, die Schuldnerin wollte ja, dass wir davon absehen.
Ich habe gerade nochmal nachgelesen, habe festgestellt, dass...
Ja. Und dann haben wir es besprochen und auch mit dem Gericht besprochen und dann ist wirklich auf einheitliche Anregung sowohl von meiner Seite als auch von Seiten der Schuldnerin tatsächlich der Beschluss dahingehend ergänzt worden, dass ich auch auf Grundlage von 73 Absatz 1 bestellt werde mit der entsprechenden Auswirkung auf die Kompetenzen.
Es gab dann die Verschiebung vom 2.9. auf den 10.9. Die Zwischenzeit wurde dann genutzt, um die Kondition sozusagen auszuverhandeln für Robust Capital. Wie macht man das? Es gab dann, die Kapitalerhöhung wurde angehoben und auch die Quotenzahlung an die Gläubiger von 10 auf 12,5%. Du hattest es am Anfang schon kurz erwähnt. Und das wurde dann im zweiten Termin ja auch sehr ausführlich dokumentiert, um sich da sozusagen auch keine Stoppfehler an der Stelle zu machen und dann hinterher bei der Prüfung des Gerichtes sozusagen auf die Nase zu fallen, weil irgendetwas nicht richtig gelaufen wäre. Gab es eigentlich da die Überlegung, aus meiner Sicht hätte man ja zwei Dinge danach tun können. Einmal, dass man dem Gericht anbietet, dass es teilnimmt an der Veranstaltung, ohne jetzt da eine Aufgabe zu haben, aber um sich sozusagen ja direkten Eindruck zu verschaffen, wie die Veranstaltung läuft. Und das zweite Thema wäre vielleicht auch gewesen, dass man eine Aufzeichnung dieser Veranstaltung dann zulässt und das entsprechend dann auch hätte dem Gericht zuleiten können, wenn es davon Gebrauch machen möchte. Gab es diese Überlegung?
Tatsächlich, beide Überlegungen hatten wir nicht. Also, aber beides tatsächlich gute Überlegungen, die wir aber im Fall nicht diskutiert hatten. Die Versammlung hat in Frankfurt stattgefunden. Virtuelle Teilnahme war aber natürlich von überall möglich. Das heißt, dem Gericht anzubieten, daran teilzunehmen, kann durchaus Sinn machen. Ob man bei uns hätte man wahrscheinlich auch eine Aufzeichnung hinbekommen, wenn alle zugestimmt hätten. Wobei ich ehrlich gesagt eine Aufzeichnung, glaube ich, kann man nur machen, wenn alle zustimmen. Ansonsten hätte ich jetzt schon Bedenken, irgendwie, ob man das tatsächlich rechtlich wirklich gut hinbekommt.
Uns schießt natürlich sofort allen die DSGVO durch den Kopf und ob das überhaupt geht und machbar ist, aber technisch natürlich und wenn man dann vielleicht noch auch auf eine etwas robustere Veranstaltung zugeht, ist das ja vielleicht ein Thema, weil was ich mich ja auch gefragt habe, ist bei dieser Veranstaltung, offensichtlich war es ja nicht so, dass die Anleihegläubiger auf die Idee gekommen sind, die Frage zu stellen, ist tatsächlich dieses Schuldscheindarlehen so werthaltig besichert? Gerade wenn man jetzt mal den Worst Case weiterdenkt, kommt man ja irgendwann dann aufs Insolvenzverfahren. Wenn es keine Zustimmung gibt, dann fragt sich die Schuldner natürlich, wie soll ich das zurückzahlen alles? Und dann könnte man ja aufs Insolvenzverfahren kommen und dann stellt sich die Frage, die ich jetzt hier gar nicht beantworten kann, aber die man sicherlich einmal im Kopf durchspielen muss, wie kann man dann in einem Insolvenzverfahren die Tochtergesellschaften aus der Insolvenz raushalten, mit der Folge, dass auch die Anteile werthaltig bleiben oder komme ich dann nicht möglicherweise auch zu einer anderen Bewertung? Deswegen habe ich da mit Interesse gelesen, dass das alles ganz smooth und ruhig über die Bühne ging. Das wäre so eine Überlegung, die ich da, glaube ich, an der Stelle angestellt hätte. Und man hätte dann möglicherweise ja nicht nur die Anleihegläubiger über den Verzicht mit einbeziehen müssen. Lieferanten waren mit dabei, wegen Stundungen, die dort ausgesprochen werden sollten. Dann waren ja noch die nachrangigen Gesellschafterdarlehen mit dabei, auch wegen eines Verzichtes und dann die Eingriffe in die Anteils- und Mitgliedschaftsrechte, Kapitalerhöhung, Bezugsrechte. Das waren ja so die wesentlichen Dinge. Nicht dabei halt eben Schuldscheingläubiger. Das hätte man möglicherweise auch anders sehen können an der Stelle. Musst du jetzt aber nicht beantworten, ist vielleicht auch zu detailliert an der Stelle.
Gar nicht mal, weil klar, die Schuldscheingläubiger gehörten jedenfalls über Sicherungsrechte und über Garantien, die ausgesprochen waren, ja auch zu den Gläubigern der Holding. Und das ist ja, wenn man sich mal wirklich das erste Mal praktisch mit dem Starock befasst, davor hat man ja, jeder von uns war schon auf so vielen Veranstaltungen und so vielen Diskussionsrunden.
Theoretisch können wir das alle.
Ich habe selbst auch davor schon mich mit dem Starock befasst, in unterschiedlichster Form. Aber wenn man das dann mal am Fall sieht, dann sieht man natürlich, naja, kann man die überhaupt rauslassen? Weil die Frage, welche Gläubiger werden einbezogen und welche nicht, das ist ja die Schicksalsfrage des Restrukturierungsplans, denn der Gläubige, der gar nicht einbezogen wird in den Plan, der bleibt einfach bei 100% seiner bisherigen Konditionen, der bekommt 100% Befriedigung zu dem Zeitpunkt, wo es fällig ist. Während die Gläubiger, die einbezogen werden, entweder Stundungen akzeptieren müssen oder gar Verzicht auf 87,5% ihrer Forderungen. Und das war natürlich eine Schicksalsfrage für den ganzen Fall, die man sich aber genau angeschaut hat, mit der ich mich auch tatsächlich ja, in meinen Stellungnahmen gegenüber dem Gericht auseinandergesetzt habe.
Matthias, wir haben hier in dem Fall eine ganze Reihe von anwaltlichen Beratern gezählt, allen voran natürlich K&L Gates unter Federführung von Dr. Bernsau, dann Heuking war mit an Bord auf Seiten auch für Eterna, letztere hier Heuking für das Kapitalmarktrecht, Hogan Lovells für die Gesellschafter, McDermott für das Management, Gleislutz für die Schuldscheingläubiger, Bart Nieding in Persona von Herrn Nieding für die Anleihegläubiger, AC Tischendorf für die Investorenseite, Robus Capital, Ebner Stolz hatte zuvor das IDWS-6-Gutachten erstellt und last but not least, du als Restrukturierungsbeauftragter aus eurer Kanzlei. Ist das, wenn man das mal zusammennimmt, ein Indiz für die Komplexität, speziell in diesem Fall oder für das Restrukturierungsverfahren insgesamt?
Ich glaube, dass hängt tatsächlich mit der Komplexität im Fall zusammen, weil es halt verschiedene Themenkomplexe gab, angefangen vom Schuldschein über die Anleihe, die kapitalmarktrechtlichen Pflichten, die du erwähnt hast. Das alles waren im Grunde einzelne Handlungsstränge, die davor teilweise autark gelaufen waren, teilweise auch davor schon abgestimmt waren. Und dann kam man eben zu dem Thema Starock, Restrukturierungsplan. Da kam dann eben zusätzlich das Team um Dr. Bernsau, Hans Bayer und Nadja Reis mit an Bord. Und das alles unter einen Hut zu bekommen und dann auf einer eng getakteten Zeitschiene ist nicht ganz trivial, hat aber im Fall wirklich gut funktioniert.
Matthias, wenn du so auf deine Rolle schaust in diesem Verfahren, die ja wahrscheinlich auch so zukam auf dich und sich ja nach weniger Tage, Wochen auch durchaus gewandelt hat, das haben wir eben schon so ein bisschen rausgearbeitet. Wenn du heute da drauf schaust, wie ist es dir überhaupt gelungen, dich in diese doch recht komplexen Restrukturierungsfall in der Kürze der Zeit, also ich habe vorhin nochmal so ein bisschen gesagt, wie viele Tage dazwischen liegen, mal 6, mal 12 Tage, dich da einzuarbeiten und was sind deine zwei wesentlichen Punkte, wo du sagst, da habe ich echt was gelernt an der Stelle?
Das Schöne ist ja, wenn man in einen Fall in der Größenordnung reinkommt, dann bekommt man relativ schnell das an Unterlagen, was man haben möchte, um sich in den Fall einzuarbeiten. Aber das ist natürlich auf der anderen Seite in dem Fall der Größenordnung, wenn man sich tief einarbeiten will, ist es natürlich auch eine ganze Menge an Unterlagen, die man da bekommt. Und die ersten Tage waren schon sehr anstrengend und da blieb auch für viele andere Themen nur wenig Zeit übrig. Aber dem muss man sich stellen. Und das ist natürlich anders als in eine Eigenverwaltung, ein Schutzschirmverfahren. Wenn man da als Sachwalter an Bord kommt, dann gehen nicht alle Handlungsstränge gleichzeitig los oder stehen eigentlich alle kurz vorm Abschluss, sondern da auch da ist die Anfangsphase hektisch, man muss sich einarbeiten, aber da liegt in den allermeisten Fällen nicht irgendwie ein Restrukturierungsplan vor und eigentlich wollen alle am liebsten in 2 oder 3 Wochen die Planabstimmung und den Fall wieder abgeschlossen haben. Da ist deutlich mehr Zeit, um sich tiefer einzuarbeiten und auch gemeinsam einen Fall zu entwickeln. Das hat hier schon ganz anderen Zeitdruck. Das war sicherlich etwas, was man davor auch gemutmaßt hätte, dass das so ist, was aber im Fall dann trotzdem nochmal eine ganz andere Größenordnung darstellt. Was war die zweite Frage?
2 Punkte, was du gelernt hast.
2 Punkte, die ich gelernt habe aus dem Fall. Also tatsächlich diese praktische Auseinandersetzung mit dem Restrukturierungsplan im Fall hat doch die ein oder andere Thematik noch gebracht oder erst verständlich gemacht. Gruppenbildung, Einbeziehung von Gläubigern, das sind Dinge, über die man wirklich gerade beim Restrukturierungsplan sehr intensiv auch diskutieren kann, sehr spannend. Und da habe ich doch tatsächlich das ein oder andere noch mitgenommen, wo ich zuvor gedacht hätte, ja, man kann eigentlich Insolvenzplan relativ gut 1:1 übersetzen, was aber nicht immer der Fall ist. Und was ich tatsächlich auch in dem Fall aus den geschilderten Gründen gelernt habe und was wirklich spannend war, und ich glaube, das wird auch in der Zukunft eine Daseinsberechtigung haben, ich dachte zuvor eigentlich, dass die außergerichtliche Planabstimmung vielleicht eher in den Fällen gelebt werden wird, in denen man sehr, sehr spät zu Gericht will und die außergerichtliche Planabstimmung vielleicht schon vor der Anzeige abgelaufen ist, was ja bei uns nicht der Fall war. Aber ich glaube, so wie wir es gemacht haben im Fall, tatsächlich nach Anzeige des Restrukturierungsvorhabens, nach Bestellung eines Restrukturierungsbeauftragten, dann aus guten Gründen mit dem Ziel, eben transparent so viele Gläubige wie möglich einzubinden und denen die Möglichkeit zu geben, teilzuhaben, das Ganze außergerichtlich zu machen mit einer hybriden planbetroffenen Versammlung, das kann in geeigneten Fällen, gerade bei breiter Gläubigstruktur, auch künftig eine Blaupause sein, glaube ich. Aber man muss sich das genau anschauen, was für welchen Fall passt. Aber das hätte ich davor gar nicht gedacht, dass man auch in großen Fällen dafür überhaupt einen sinnvollen Anwendungsbereich findet.
Wir haben in der Vorbereitung so ein bisschen auf den Fall geschaut und haben uns so 2 Themen oder 2 Thesen sozusagen für den gesamten Ablauf überlegt. Die erste These, wenn man aus Sicht des Anleihegläubigers da drauf schaut, könnte man vielleicht formulieren, die Rechte im Zusammenhang mit dem Schuldverschreibungsgesetz, also bestimmte Quoren zu erreichen, wurden eigentlich über das Restrukturierungsverfahren ausgehebelt, weil am Ende des Tages das umgesetzt wurde, was im Schuldverschreibungsgesetz oder in den Versammlungen dazu Ende Juni, Anfang Juli eigentlich versucht wurde umzusetzen. Mit viel Aufwand, sicherlich auch mit einigem Geld dazu. Blickt man sozusagen etwas globaler auf das Verfahren drauf, könnte man das auch anders formulieren, wenn man sagt, da hat sich sozusagen in Form der Gesamtheit der Anleihegläubiger sozusagen einer rausgebildet, der nicht mitmacht, weil einfach die Gesetzeslage so ist, weil sich nicht genügend Leute beteiligt haben, weil sie es vielleicht auch gar nicht verstanden haben, weil sie sich nicht drum kümmern um ihre Anleihen, was auch immer. Und jetzt ist sozusagen der klassische Fall des obstruierenden Gläubigers, den man ja eigentlich eher immer so als den bösen Investor sieht, der hier sozusagen durch das Schuldverschreibungsgesetz gekommen ist, dass man den sozusagen genau das Instrumentarium so genutzt hat, wie man es eigentlich nutzen soll. Wo würdest du eher den Schwerpunkt setzen? Aushebelung Schuldverschreibungsgesetz oder eher die Beseitigung des obstruierenden Gläubigers?
Ich glaube, ich würde den Schwerpunkt wo ganz woanders setzen oder ich würde es noch um eine dritte Sichtweise ergänzen. Im Grunde das Ziel des Staruk bestand darin, durch einen Restrukturierungsplan, in diesem Restrukturierungsrahmen Insolvenzen zu vermeiden, die keinen Mehrwert gegenüber einer Restrukturierung über den Restrukturierungsplan haben. Und wenn es das Staruk noch nicht gegeben hätte, dann hätte man in Sachen Eterna möglicherweise über einen war eine Holdinggesellschaft, über einen relativ schlanken Schutzschirm mit Insolvenzplan nachgedacht, um diese Möglichkeiten des § 19 Schuldverschreibungsgesetz, der gemeinsam Vertreter vertritt alle Anleihegläubiger, zu nutzen. Das brauchte man hier nicht. Man brauchte kein komplettes einheitliches Insolvenzverfahren, sondern konnte das über den Restrukturierungsplan lösen, weil auch dort der gemeinsame Vertreter eben für alle handeln kann. Und es geht ja nicht mal um obstruierende Gläubiger. Deswegen bin ich da nicht ganz dabei. Es geht halt einfach um nicht anwesende oder nicht teilnehmende, teilweise sogar anonyme Gläubiger, die nicht namentlich bekannt sind. Da hilft das Instrumentarium des Starock in Verbindung mit dem 19. Schuldverschreibungsgesetz gut weiter.
Ja, ein schönes Schlussstatement zum Ende unserer aktuellen Podcast-Folge, in der wir uns dem spannenden Praxisfall Eterna und der Rolle unseres heutigen Gastes, Dr. Matthias Hofmann, als gerichtlich bestellten Restrukturierungsbeauftragten gewidmet haben. Matthias, wir sagen Dankeschön für den Einblick und das interessante Gespräch. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns wie immer über Ihre Fragen, Anregungen, Kritik und auch Lob. Sie können uns über LinkedIn und im Internet unter www.restruct.law oder per E-Mail unter podcast@restruct.law erreichen.
Wir sagen diesmal nicht nur Danke fürs Zuhören, sondern möchten uns bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch für die anhaltende Treue und das damit verbundene Interesse an unserem Podcast Restruct Law bedanken. Ihnen und Ihren Familien wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr. Bleiben Sie alle gesund. Wir freuen uns auf das nächste Mal und wünschen bis dahin viel Spaß beim Sanieren.
Tschüss und bis bald.
Restruct Law, der Restrukturierungspodcast von Dr. Christian Heinze und Heiko Schäfer.